Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Du, ich weiß ja, du hast eine Standleitung zu deinen Kids. Kommunizierst du häufig mit denen über verschiedene Messenger?
Ja.
Ja, aber kennen die deine Telefonnummer?
Ja, die kennen sie tatsächlich. Also ich weiß zumindest K2, also weiß die auswendig sogar noch, obwohl ja natürlich die auf dem Smartphone einfach auf den Namen, auf das schöne Gesicht klickt und dann klingelt es bei mir. Oh, bei K1 weiß ich es nicht, aber ich meine ja, die könnte erkennen.
Aha, witzig, okay, weil ich hatte vor ein paar Wochen die Situation, eins der Kinder musste aus der Schule abgeholt werden und die haben auf dem Festnetz angerufen. War aber keiner zu Hause, also Festnetznummer. Wir haben noch eine,
ja.
Aber da geht eigentlich niemand hin. Und eigentlich haben die auch unsere Handynummern, aber haben sie wohl in der Situation nicht gefunden. Und dann habe ich gefragt, hey, willst du meine Telefonnummer auswendig lernen? Die ist relativ einfach, ja, also die ist leicht zu merken. Und ich habe jetzt einen Trick angewandt und es funktioniert mal wieder perfekt. Ich habe das Familien-iPad mit meiner Telefonnummer gesperrt. Also der PIN-Code, den du eingeben musst, um es zu entsperren, ist meine Handynummer. Und believe it or not, nach 2 Tagen kennen die Telefonnummer.
Also eine schöne, gute Idee. Respekt. Also du bist super. Ja richtig hier da. Könntest ja Lehrer werden. Phänomenal. Aber also ich muss sagen, dass also unsere Kinder und Kinder im kleinen Alter, sage ich jetzt einmal, haben es tatsächlich schwerer mit Telefonnummern, haben wir es besser gehabt. Also ich kannte bestimmt 20 Telefonnummern von meinen ganzen Freundinnen und Freunden auswendig. Ja, ich hatte so viele, bevor du jetzt schon, ich habe es gesehen, du hast schon eingeatmet, um irgendeinen Spruch zu machen. Ja, hatte ich. Und aber wir kannten
die Telefonnummer waren zweistellig, als du jung warst. Deswegen.
Nein, die waren siebenstellig.
Drei Telefone in München.
Nein, siebenstellig waren die oder sechsstellig, je nachdem, wie alt das tatsächlich war. Aber, und das vielleicht nochmal so als Tipp, den man auch als Hörerin oder Hörer weitertragen kann in der Familie, insbesondere mal zu älteren Mitbewohnern, die erste Telefonnummer, die du hattest, also wenn du jetzt in meinem, vielleicht sogar in deinem Alter noch bist, die vergisst du nie. Und ich sage immer, Leute, das ist eine der besten Pins, die ihr für euer, keine Ahnung, Scheckkarte, Kreditkarte oder was auch immer ihr hinterlegen müsst, nehmen könnt, weil ihr die noch kennt, die Nummer wahrscheinlich gar nicht mehr in Gebrauch ist oder sonst irgendwas und da auch kaum einer draufkommt, aber die vergisst man nicht. Also meine erste Telefonnummer zu Hause, wir hatten noch so Wählscheibentelefon, konnten durch die Wohnung rennen und haben dann bei der Deutschen Bundespost für 2,50 € im Monat ein 20-Meter-Kabel mit so einem Aufrollteil noch gekauft, damit man in sein eigenes Zimmer konnte, gab's alles. Und die Nummer vergesse ich natürlich nie.
Hast recht, ich kenne auch noch relativ viele Telefonnummern von früher. Die vergisst man tatsächlich nicht. Aber vielleicht bleiben wir bei Kindern, beziehungsweise bei einer App, die Kinder ja targetiert, aber keine echte App ist. Die App heißt Kids Protect. Also der Name suggeriert ja erstmal irgendeine Kinderschutz-App oder so eine Eltern-App, ne?
Ja, hätte ich jetzt auch erwartet.
Ja, es ist leider eine Spionage-Plattform. Also eine sehr, sehr fiese Geschichte. Im Prinzip ist das eine App. Du kannst dir bei den Machern eine Lizenz kaufen, dass du diese App nutzen kannst und vertreiben kannst unter deinem eigenen Namen. Mhm. Die macht aber nichts anderes als spionieren. Das haben jetzt Sicherheitsforscher herausgefunden, dass dieses, also erstmal, das wird in Untergrundforen gehandelt und die Käufer in diesen Foren können dann einen Dienst abonnieren, können diese App anpassen und vermarkten und verkaufen. Und was die macht, ist, die spioniert komplett Android-Handys aus. Und die nutzt dafür die Barrierefreiheitsdienste. Also du hast auf einem Android-Handy natürlich die Möglichkeit, wenn du eine Behinderung hast, bestimmte Hilfsmechanismen einzuschalten, dass du beispielsweise Fehlermeldungen vorgelesen bekommst.
Mhm. Ja? Gibt's auch auf iOS, da kannst du einen Kontrast kannst du hochstellen, wenn du schlecht siehst oder sonst irgendwas und Ähnliches.
Genau. Und warum das so fies ist, ist diese durch diese Barrierefreiheit hat natürlich diese Funktion Zugriff auf alles, was auf dem Display steht und alles, was abgespielt wird auf dem Gerät. Mhm. Also es ist die Hintertür zu allem letzten Endes. Und wenn du diese App installiert hast, dann werden alle deine Informationen, also das Mikrofon wird eingeschaltet, was du sprichst um das Gerät, wird hochgeladen, Screenshots werden gemacht. Also du hast im Prinzip die komplette Überwachung, indem du dir eine Kinderschutz-App installierst.
Sehr. Aber die targetiert ja vielleicht eben nicht nur Kinder, sondern die bietet sich ja auch an, wenn ich meine Ex überwachen will, irgendein Stalker oder sonst irgendwas. Also es klingt ja eher wie eine klassische Überwachungs-App, von denen es ja relativ viele gibt, die aber typischerweise auch von irgendwelchen, ich nenne es jetzt mal Anti-Malware-Software erkannt wird. Ja. Aber wenn das natürlich etwas ist, was ursprünglich oder eigentlich dafür angekündigt ist, dass man sein Schulkind überwachen kann, dass es eben wirklich in der Schule ist und nicht irgendwie dann am Bahnhof Drogen verkauft oder sonst irgendwas, ja, da lässt sich ja alles machen. Und vielleicht ist Kids auch einfach nur eine Abkürzung für, was weiß ich, KI darf spionieren oder was auch immer. Also ja, wer weiß, ob wirklich Kinder gemeint sind.
Ja, wahrscheinlich nicht, hast du recht. Wobei man muss ein bisschen relativieren. Also ich bekomme relativ häufig, und du, wie ich weiß, auch Anfragen von Leuten, die glauben, sie werden überwacht auf dem Handy. Ja. Und in den wenigsten Fällen stimmt es, ne? Also muss man auch sagen. Was aber diese App kann und was das Fiese ist an dieser Schnittstelle, du kannst nicht nur Dinge vorlesen beispielsweise, sondern du kannst auch Aktionen tätigen. Also über diese Schnittstelle ist es möglich, auch Swipes und Klicks und Gesten auszuführen. Also du kannst dein Handy auch komplett fernsteuern letzten Endes damit.
Ja, das ist natürlich dann schon krass, weil dann kannst du ja theoretisch auch, Kopien von Mails rausschicken oder Screenshots machen möglicherweise, um zu gucken, was macht die Person, Ortungsdaten möglicherweise auch abgreifen. Das klingt alles nach einer richtigen Spionageplattform, die nicht auf Kinder zielt, sondern einfach, um Geld zu machen. Und das Fiese ist natürlich, wenn du so eine Schnittstelle nutzt, die das Betriebssystem erstmal vorsieht, ist das, ist schon mal alles da und möglicherweise eben nicht mit einem Alarm verknüpft.
Ja, und die Frage ist, was machst du dagegen? Also im Endeffekt kannst du ja nur sagen, hey, bevor du eine App installierst, google die, guck dir Rezensionen an, schau, ob du irgendwas darüber findest. Dann würdest du jetzt zumindest, nachdem die Sicherheitsvorher das Ding enttarnt haben, Info darüber finden. Aber machen wir uns nichts vor, die meisten Leute suchen im App Store, dann hast du da ein nettes Icon und einen Beschreibungstext vielleicht noch, der einigermaßen gut klingt, dann installierst du das Ding, fertig.
Ja. Also. Schwierig, aber das klingt aber eher danach, dass ich als Angreifer möchte, dass die ausspionierte Person das installiert. Darum geht's ja vermutlich. Also da muss ich das Gerät ja auch mal kurz in der Hand haben oder sonst macht's ja wenig Sinn. Also ich kann ja nicht sagen, was jetzt ich zu meiner Ex, du pass auf, ich habe ja eine super App, damit kannst du dein Kind überwachen, deshalb spiel's mal einfach drauf, das wird schon alles gut sein. Das funktioniert ja auch nicht, aber natürlich, das ist ja in vielen Beziehungen, ist es ja gang und gäbe, das haben wir ja bei dir auch gelernt, die Kinder wissen ja sogar dein PIN-Code zum Auswendiglernen der Telefonnummer.
Ja, also ich meine, dadurch, dass es eine Plattform ist, die da verkauft wird, kannst du natürlich da alles draufschreiben. Du kannst ja da die App benennen, wie du willst, letzten Endes, ob das jetzt Kids Protect ist oder was weiß ich, Einkaufsliste. Also ist auf jeden Fall, diese Arten von Plattformen existieren. Und in dem Fall betrifft es eben Android, weil Android eben andere Schnittstellen hat oder, sage ich mal, ein bisschen flexibler ist als iOS an der Stelle.
Ja, dann ist ja gut, wenn einem das Handy mal geklaut wird, dann hat man so ein Problem nicht mehr. Ich habe letztens gelesen, dass Diebe in Europa mittlerweile sich großflächig umstellen und dir nicht nur dein Handy aus der Tasche ziehen, unbemerkt, sondern die klauen es bewusst dann, wenn du es mitkriegst. Denn entsperrte iPhones insbesondere bringen bei Dieben bis zu $800 mehr, was nicht nur daran liegt, dass die wenige Ersatzteile verkaufen können bei gesperrten Geräten, weil da ist ja alles teilweise geschützt oder größtenteils zumindest und man kommt nicht ran und man kann es auch nicht entsperren. Das wissen wir alle mit den ganzen Diebstahlschutzfunktionen. Und deswegen versuchen die dir, zum Beispiel indem sie mit einer Vespa an dir vorbei brettern, während du, keine Ahnung, auf Google Maps irgendwas eintippst, dir das Ding entsperrt aus der Hand zu reißen und dann zu Geld zu machen. Und da scheinen sich, wie gesagt, ich werde es in die Shownotes auch verlinken, ganze Banden umzustellen und wirklich explizit darauf auszusein, an dir vorbeizurennen, dich anzurempeln, dir das Handy zu entreißen und abzuhauen. Ja. Phänomenal.
gibt es ganz viele Videos bei Instagram dazu, vor allen Dingen in London. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal zumindest angerissen. Da siehst du wirklich, wie sie mit so E-Scootern und Elektrofahrrädern den Leuten vorbeirasen und das Handy aus der Hand reißen. Ich habe mir tatsächlich die Woche gedacht, ich war in München, bin da durch die Straße gelaufen, habe auch das Handy in der Hand gehabt, um was nachzuschauen. Denkst, hey, ich wäre jetzt echt ein einfaches Opfer. Wenn da jetzt einer vorbeiradelt, das Ding greift, du hast keine Chance, das Teil ist weg. Ja, und
ja.
Aber spielen wir es mal durch. Was passiert denn? Was machen die? Die machen dann mit dem entsperrten Handy was? Flugmodus an. Ja, also sprich, dass du diese Find-My-Funktion gegebenenfalls nicht mehr hast, damit du das Handy nicht mehr lokalisieren kannst und auch nicht remote löschen kannst und auch nichts mehr machen kannst. Aber sie können es ja nicht ohne weiteres aus meiner iCloud entfernen, jetzt wenn es ein iPhone ist beispielsweise, weil da brauchst du wieder das Passwort.
Richtig. In dem Artikel, den ich gelesen habe, steht auch was anderes drin. Da geht es tatsächlich nicht unbedingt um die Hardware selber, sondern die Differenz, also des Gewinns der Diebe, hängt eher damit zusammen, dass sie plötzlich Zugriff auf Bankkonten, Apple Pay und andere persönliche Daten haben. Das liest sich jetzt sehr einfach, wobei wir auch sagen müssen, Apple Pay hat nochmal zusätzlich die Gesichtserkennung davor geschaltet. Also selbst wenn du ein entsperrtes Gerät hast und zweimal rechts auf den Knopf drückst, kannst du erstmal nicht bezahlen. Also deswegen ist das auch so ein bisschen möglicherweise so ein bisschen Clickbait hinter der ganzen Sache. Aber es geht wohl darum, dass sehr viel sehr schnell damit dann ja Schindluder getrieben wird, bevor es dann ausgeschlachtet wird.
Ja, da müssen wir noch ein Instagram Konto verlinken. Ich muss es raussuchen. Da gibt es eine sehr witzige Seite, die enttarnen Taschendiebe. Hast du das schon mal gesehen? Ich glaube, das ist Italien. Ja,
die besprühen die teilweise auch mit roter Farbe, ne?
Ja, die besprühen die, aber es ist immer so eine Frau, die ruft, Pickepocket. Und dann laufen sie alle weg. Das ist super witzig. Ich muss gucken, ob ich das finde. Das ist wirklich, sehr erheiternd, wenn man nicht betroffen ist,
sage ich mal. Ich kenne einen anderen, der auf dem Fahrrad oder E-Scooter oder sonst irgendwas unterwegs ist und die auch verfolgt, bis sie dann irgendwann in der Metro oder im Bus verschwinden und einfach abhauen und rot angesprüht sind, muss man auch sagen.
Ja, also ich würde niemandem empfehlen, da hinterher zu rennen. Ich würde das Handy abhaken und sagen, gut, besser als abgestochen werden. Also ich würde jetzt da keinem hinterherlaufen.
Ja, wobei diese Pickpocket-Warner machen das ja, bevor die zuschlagen. Also die erkennen die ja offensichtlich, weil es immer, immer dieselben, sage ich jetzt einfach mal, offensichtlich kennen die sich aber wirklich, weil er sagt, ach, guck mal, da ist wieder die irgendwie vom letzten Mal, dann ruft er schon wieder und die geht schon, du siehst die schon wieder, oh, er schon wieder und geht dann weg, weil sie weiß, der Arbeitstag ist vorbei.
Der Arbeitstag ist vorbei, ja. Zumindest auf dem Platz ist vorbei.
So ist es.
Sind wir schon in der AI-Ecke heute? Oder wie sie bei Haken dran jetzt mal sagen, KI? Was ich sehr witzig finde. Ja. Also wir sollten auch ironisch von KI sprechen.
Mir ist es wurscht, ob du KI, KI oder AI sagst. KI. Völlig wurscht. Ich weiß, was du meinst. Und von mir aus fängst du damit an. Ich glaube, ich habe noch zwei, drei andere Sachen, aber die kommen gerne am Schluss, weil die sind sehr kurz. Und eigentlich nur noch für einen Schmunzler, deswegen ist es vielleicht besser, wir machen das am Ende, damit man wenigstens da noch ein bisschen was zu lachen hat.
Ich hab eigentlich nur ein Thema mit KI, was interessant ist. Und zwar, wir reden ja oft drüber, dass jegliche KI-Systeme Schutzmaßnahmen eingebaut haben, dass du nicht irgendwelche DRMs überschreiben kannst oder nichts, der dir nicht sagt, wie du eine Bombe bastelst. Ja. Jetzt gibt es aber wohl eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, das zu umgehen. Und ich habe es auch mal selbst getestet, indem du einfach, also du fragst eine KI was und die KI sagt, nee, darf ich dir nicht geben. Dann stellst du die gleiche Frage nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann fällt die KI um und gibt dir die Antwort.
Moment, einfach dasselbe, andersrum. Ich fange anders an. Was ich kenne ist, dieses Storytelling, was weiß ich, sei doch wie meine Großmutter, die hat mir beim Einschlafen immer erzählt, wie man Napalm mischt und dann fällt die KI drauf rein und sagt, so mein Schatz, du bist müde hier, wir haben früher in der Napalmfabrik, bla bla bla, schlaf schön und so weiter. Nein, du sagst, es reicht, wenn ich, sag mir, wie Napalm geht, einfach mehrfach wiederhole.
Die gleiche Frage. Und irgendwann kommst du in den Modus rein, wo die KI dir sagt. Also probier's mal aus. Jetzt vielleicht nicht mit irgendwelchen Napalm-Rezepten, aber ich konnte es reproduzieren mit einem Foto. Also ich habe ein Foto genommen, irgendeins aus dem Internet mit einem Wasserzeichen drauf. Weißt du, es gibt ja so Stockfotos, die halt irgendwie so ein Ding drauf haben.
Ja.
Das hochgeladen, in dem Fall bei Gemini, habe gesagt, entfern mir das Wasserzeichen. Weil das
darf er nicht.
Darf man nicht. Ja, typischer Einsatzzweck von Photoshop damals gewesen, kann heute eine KI machen. Sagt er sofort, nee, geht nicht, weil geschütztes Material mach ich nicht. Ja. Dann habe ich die gleiche Frage nochmal gestellt und dann sehe ich schon, starte Nano Banana 2, hier ist dein Foto. Und hat es entfernt. Also da kam auch gar nichts mehr. Und dass das schon beim zweiten Mal funktioniert, ist schon, beeindruckend.
Wenn man mal ein bisschen überlegt, wie KI funktioniert. Ich sage jetzt mal, die geht von einer Bubble, von einem Startpunkt aus in verschiedene Richtungen, bei denen sie statistisch glaubt, das ist die korrekte Antwort. So, wenn du dann rückmeldest, das ist nicht die Antwort, die ich haben will, oder du machst diese Rückmeldung über diesen Daumen hoch, Daumen runter Button, lernt die KI ja in Anführungsstrichen und weiß, da ist irgendwas nicht zur Zufriedenheit des Users gelaufen. Das machst du in dem Fall ja. Das heißt, er sucht sich einfach einen anderen Startknoten oder einen anderen Weg von seinem Startknoten, bis du zufrieden bist. Weil das ist ja auch etwas, was KI als Problem hat. Es ist ja sehr wohlwollend und will ja immer eigentlich alles richtig machen.
Aber wenn ich so drüber nachdenke, ist diese Frage nochmal stellen, ist ein anderes Feedback, als den Daumen runter zu klicken. Weil Daumen runter heißt, die Antwort ist falsch. Die Frage nochmal zu stellen heißt, du hast die Frage nicht verstanden, schau sie nochmal an.
Ja, deswegen sage ich ja, vielleicht sucht er sich einen anderen Startpunkt und deswegen läuft er unter Umständen von irgendwo los, wo er normalerweise nicht loslaufen darf, aber diesmal tut das, weil du ihn mehr oder weniger, ich sag jetzt mal, gezwungen hast. Ich habe ja auch erzählt, dass dieses Wohlwollen von KI auch ein anderes Problem ist. Ich habe dir die Geschichte erzählt von dem Psychologen, der gesagt hat, deswegen wird eine KI oder soll eine KI keinesfalls mit kranken oder älteren, dementen Menschen sprechen, weil sie also dich immer auffordern und sagen, ah toll, was du da für Ideen hast und das halt bei suizidalen Gedanken durchaus zum Problem werden kann. Und auch hier kann ich mir durchaus vorstellen, die möchte dich einfach zufriedenstellen und merkt, sie hat es nicht geschafft. Geil, super Idee.
Ja, aber
probier das mal zu Hause aus.
Was machst du?
Einfach mal. Also
was machst du da als Schutzmaßnahme? Was machst du als Schutzmaßnahme jetzt als Anthropic oder als OpenAI? Also du kannst natürlich am Frontend kannst du sagen, okay, gleiche Frage, filter ich raus beim zweiten Mal oder mach da irgendwie was dagegen. Mhm. Aber von der Logik her wird das wahrscheinlich komplex, das richtig zu erkennen in der Analyse.
Ja, funktioniert's auch, wenn du, jetzt komme ich wieder dahin, dass du wahrscheinlich sagen musst, und ich weiß, ein Hörer wird jetzt gleich wieder sagen, ha, schon wieder, dass du sagen, weiß ich nicht, aber wir probieren es einfach aus. Was passiert, wenn du die Frage sehr, sehr ähnlich stellst? Also nicht exakt identisch, sondern sehr, sehr ähnlich und leicht umformulierst. Müssen wir mal durchprobieren.
Ja, müssen wir
mal
probieren. Ich habe einfach die gleiche Frage. Also ich habe wirklich bewusst Cut and Paste der gleichen Frage gemacht und konnte es dann überschreiben. Vermutlich ist es das Gleiche, wenn du die Frage einfach nur ein bisschen abänderst. Weiß ich aber nicht. Habe ich nicht getestet.
Aber super, super. Schönes Experiment, was man ausprobieren kann. Also genau, ähnlich wie dieses.
Braucht man mehr Geduld. Muss es halt 5, 6 Mal machen vielleicht, aber funktioniert auch häufig.
Cool.
Ja, cool, wie man es nimmt. Ich habe was sehr Cooles gefunden. Es gibt einen Hacker, der nennt sich Nightmare Eclipse. Nightmare Eclipse könnte auch ein Bonnie Tyler Song sein, glaube ich. Also irgendwie so vom Ding her. Die Älteren werden es
noch kennen. Dass du Bonnie Tyler noch kennst.
Ja, kenne ich tatsächlich.
Der Jungspund.
Ja. Es waren aber schon Oldies, als ich jung war. Also das ist und zwar, der Nightmare Eclipse, der hat Schwachstellen gefunden in Windows-Betriebssystemen und hat die an Microsoft geschickt im Responsible Disclosure-Verfahren. Also sprich, der ist ein normalerweise Whitehead, der die Sicherheitslücken findet, dem Hersteller schickt, damit die Zeit haben, die zu patchen. Und erst wenn das Patch da ist, dann veröffentlicht er die Lücke und gegebenfalls auch einen Exploit dafür.
Ja. So, jetzt und unter Umständen kriegt er auch Geld, wenn die ein Bug-Bounty-Programm haben. Muss man auch sagen. Genau.
Richtig, richtig. So, jetzt hat aber Microsoft seine Anfragen abgelehnt mit der Begründung, dass er keinen Videobeweis von seinem Exploit mitgeschickt hat. Also haben das einfach nicht akzeptiert, seine Einreichung. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, gut, dann veröffentliche jetzt jeden Dienstag, also nach dem Patch Tuesday, eine neue Schwachstelle für dein Windows 11. und ist ist voll in den Krieg mit Microsoft gegangen damit, ne? Das ist natürlich sehr, also das ist schon das sind schon zwei Mittelfinger nach Redmond.
Ja, ja. Moment, das heißt, er hat mehrere gefunden?
Ja, ja.
Oder sucht er einfach jede Woche einen neuen und findet auch einen?
Tatsächlich relativ viele gefunden und einer ist der Yellow Key. Und Yellow Key ist, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ein Hack oder ein Exploit für BitLocker, für die Festplattenverschlüsselung.
Oh, also eines der guten Sicherheitssysteme, dass man eben Festplatten, die man auf dem Flohmarkt kauft, nicht einfach auslesen kann, weil deine kompletten Daten inklusive Betriebssystem verschlüsselt sind. Deswegen gibst du beim Boot oder vor dem Booten quasi vom richtigen Booten ein Passwort ein, das deine Festplatte dann entschlüsselt beim Hochfahren und dann auch im laufenden Betrieb entschlüsselt lässt. Aber wenn du die ausbaust, kannst du die nicht mit, keine Ahnung, SATA oder was auch immer, Adapter irgendwo anders anschließen und einfach so auslesen, wie wir das früher sehr häufig gemacht haben.
Genau. Und dieses Yellow Key funktioniert eben so, du kopierst einen bestimmten Ordner auf einen USB-Stick, bootest dann eine Maschine in Windows 11 Recovery-Modus und hast dann Zugriff auf verschlüsselte Filesysteme. So einfach ist es.
Moment, du gibst kein Passwort ein? Nein. Oder schiebst eine Datei rüber und tauscht die aus? Nein. Du hast einen USB-Stick mit einem Ordner, der irgendwie heißt, auf dem Laufwerk und dann plötzlich ist die entschlüsselt. Das ist kein Bug, das ist eine Backdoor. Bewusst, oder?
Ja, jetzt bist du schon eins weitergesprungen, weil es gibt einen anderen Hacker, der es reverse-engineert hat und genau das auch rausgefunden hat. Der hat gesagt, hier, pass mal auf, dieser Yellow Key, da gibt es einen Flag in dem Boot-Prozess, der gesetzt werden kann. Und wenn der gesetzt ist, also der heißt Fail Relock, dann wird eine Festplatte nicht mehr verschlüsselt. Und das ist so offensichtlich, dass das vermutlich eine Backdoor ist. Microsoft hat dazu meines Wissens nach noch nichts gesagt, aber das schaut schon sehr, also entweder ist es eine Backdoor oder jemand hat beim Programmieren damals als Debug-Möglichkeit es eingebaut, hat vergessen es rauszumachen. Kann auch passieren, ja. Also passiert sogar sehr häufig. Aber es schaut schon schwer nach Hintertür aus.
Und wenn sie das jetzt schließen müssen, dann werden einige Geheimdienste unter Umständen kotzen.
Ja, ja, klar.
Kann ich mir vorstellen.
Also, ja, ich fand BitLocker eigentlich immer eine ganz gute Sicherheitsmaßnahme, weil es sehr einfach war zu aktivieren. Weil ich habe den Leuten auch immer gesagt, also der Fall mit dem Flohmarkt Festplatten verkaufen, ja gut, du bist Flohmarktgänger, kaufst da immer Hardware, deswegen ist deine Kamera auch so schlecht immer. Aber der normale Use Case ist ja, du kriegst deinen Laptop geklaut in der Bahn, am Flughafen oder sonst wo. Und auch egal, welche Passwörter du beim Login hast, wenn du die Festplatte unverschlüsselt hast, klemmst du die einfach an einen anderen Rechner an und die Daten liegen halt da. Ja? Also kann eigentlich kein Unternehmen heutzutage sich mehr erlauben, eine unverschlüsselte Festplatte im Unternehmen rumlaufen zu haben. Ja,
aber jetzt unter uns gesagt, wenn es so einfach geht, dann ist die praktisch unverschlüsselt, wenn das jetzt bekannt ist. Also da werden wir in den nächsten Tagen vermutlich irgendwas drüber lesen, dass, und meines Erachtens muss Microsoft das schließen.
Ja, okay. Also natürlich. Gar nichts anderes übrig. Und auch bewusst gegebenenfalls erklären, warum man das nicht gesehen hat.
Oder wer ihnen gesagt hat, dass sie es einbauen müssen. Auch das halte ich ja für nicht ganz ausgeschlossen.
Ja. Na, also dementsprechend jetzt die Augen auf für Patch Tuesday. Das wird wahrscheinlich geschlossen. Aber der hat noch mehr und da kommen bestimmt noch ein paar. Also sehr unterhaltsam, muss man sagen.
Sehr, sehr spannender Fall. Sehr, sehr spannender Fall. Du, pass auf. Ich habe letztens ein Online-Formular ausgefüllt und da ist mir was passiert, was ich bis dato noch nicht hatte. Also ich kenne die Idee dahinter, aber ich habe es noch nicht erlebt. Also du kennst es. Du hast, was weiß ich, irgendeine Webseite, möchtest eine Anfrage stellen, was weiß ich, Taschenlampe kaputt, warum passiert da nichts? Kann ich die noch einschicken oder was auch immer? Und dann kommst du zum Adressfeld, wo du deinen Namen eintragen sollst und gegebenenfalls noch eine Adresse und so weiter und so fort. Und der Browser bietet dir schon an, hey, ich kenne die Felder, ich trage da schon mal alles ein. Na, dann, ich mache das ganz gern, weil es spart dir einfach viel Tipperei. Hier war in diesem Fall, in diesem Feld war nur Vorname, Nachname und eine E-Mail-Adresse, also gar keine Straße und darunter ein Textfeld, wo du einfach dein Anliegen eintippen musstest. So, das habe ich also gemacht, dann habe ich mein Anliegen eingetippt, habe dann auf Absenden geklickt und dann bekam ich einen serverseitigen Fehler 400 und der hieß Bad Request Honeypot Error.
Honeypot-Error.
Ja. Okay. So, ein Honeypot ist ein System oder eine Systemlücke irgendwie, die man als ITler ins Netz stellt, um zu gucken, wer springt denn darauf an, wer greift mich an, ohne dass die Angreifer jetzt auf Produktivsystemen sein müssen. Das heißt, du stellst vielleicht bewusst eine Firewall ins Netz oder einen Webserver mit der einen oder anderen Lücke, um einfach gucken zu können, wer greift dich typischerweise an, damit du da einfach, sag mal, nicht Vergeltungsmaßnahmen, aber Abwehrmaßnahmen schon proaktiv einrichten kannst. So, und jetzt dachte ich mir, wo bin ich bitte hier in einen Honeypot-Error reingefallen oder warum ist das einer? Und dann stand aber noch was in ziemlich kleiner Schrift, deswegen habe ich es erstmals nicht gesehen. Da stand also Bad Request Honeypot Error in Klammern Phone Number. Und dann dachte ich mir, Feld Phone Number gibt's ja gar nicht. Also kurz mal in den Quellcode geguckt.
Ja,
da gibt's ein Feld Phone Number, das war invisible.
Ja.
Und mein Auto ausfüllen hat natürlich Phone Number auch ausgefüllt, weil es das kennt. Ich habe es nicht gesehen, abgeschickt und dann sagte das System, das muss ein Bot sein. Bei Bots, die Formulare nutzen, wo man keinen Captcha noch lösen muss danach, typischerweise eben so ausgefüllt werden und dich dann mit Werbung oder Spam oder sonst irgendwas fluten. Und in dem Fall, ja, hieß das Kommando zurück, Seite neu laden, Vorname, Nachname selber ausfüllen und E-Mail-Adresse und nicht vom Browser automatisiert ausfüllen lassen und dann abschicken und prompt ging's.
Aber es ist ja relativ dumm, das so zu machen, weil wenn du das Feld, das versteckte Feld Telefonnummer nennst und dein Browser erkennt das, natürlich erkennt er das, weil es ausgefüllt wird, hätten sie es anders genannt, würde der Browser es nicht ausfüllen. Weißt du?
Ja, aber das war ja Sinn und Zweck der Sache. Die wollten ja, dass ein Bot dieses Feld sieht und ausfüllt, weil sie sich damit gedacht haben, die halten einfach die Bots raus und lassen nur Menschen durch, die das Feld natürlich nicht sehen. Aber die Frage ist, warum geben Sie mir das als Fehlermeldung? Also, warum schreiben Sie hin Bad Request Honeypot Error Phone Number? Das kann ja dann auch ein Bot wieder sehen oder einer, der so eine Botfarm betreibt und das
die
einfach
Frage, ausblendet. Für mich ist die Frage eine andere. Warum ist das Feld der Telefonnummer versteckt? Weil das halte ich ja schon für grenzwertig. Weil du ja Leuten die Telefonnummer ausfüllen lässt, automatisiert über den Browser. Die wissen davon gar nichts. Du wüsstest jetzt nicht, wenn du eine Fehlermeldung bekommen hast, dass die deine Telefonnummer haben.
Ja, aber die kriegen sie ja gar nicht. Also die wollen die ja auch gar nicht haben, weil die Anfrage ist ja gar nicht mal zu denen rausgegangen.
Ja, ich weiß, aber warum baust du so eine Seite, wo du Hidden Felder hast, wo du sowas reinschreibst? Also die Telefonnummer wäre, also wenn du jetzt eine Form hast, die du immer als Honeypot siehst. Also die wollen im Prinzip die Telefonnummer eigentlich gar nicht haben, aber sagen,
genau.
Wenn das einer ausfüllt, dann muss das ein Bot sein oder irgendwas.
Genau.
Aber diese Situation, dass ein Browser im Hintergrund eine Telefonnummer ausfüllt in das Feld, das muss doch häufig passieren. Also der Browser poppt jedes Mal auf, wenn du eine Form ausfüllst bei mir.
Ja, ja. Also wir sind uns, also Punkt 1, wir sind uns einig, die wollen deine Telefonnummer gar nicht. Punkt 2, die Idee, sowas zu machen mit Invisible und wenn ein Bot das ausfüllt, erkennen wir das und blocken es ab, finde ich eigentlich sehr geschmeidig und klug. Auf der anderen Seite, Phone Number ist vielleicht einfach wirklich das falsche Feld, weil die Leute das nutzen. Also das ist ja etwas, was du standardmäßig machst, wenn du sagst, hier füll mir die drei Felder aus. Und dann geht es halt einfach mit. Die hätten schlicht und ergreifend einfach ein Capture nehmen müssen mit, was weiß ich, tipp ein, was du hier liest. Und dann hast du so in helllila auf dunkellila irgendwie Zeichen, die sich ähnlich sehen. Und du versuchst, sie zu entziffern und scheiterst 7-mal. Aber ich glaube, das wäre trotzdem die richtige Variante gewesen.
Ich meine was anderes, ich möchte was anderes hinaus, weil eigentlich müsste der Browser erkennen, ey, pass mal auf, die fragen hier in der Form nach der Telefonnummer, aber es wird nicht angezeigt. Und deswegen sperren wir das und füllen das nicht aus oder geben eine Fehlermeldung, weil das ist suspicious. Also
ja, Chrome macht es trotzdem.
Ja, da ist der Fehler. Also eigentlich dürfte, wenn du eine Form ausfüllst, die automatisch befüllt wird, nie ein Feld anfassen, das versteckt ist.
Das sind wir.
Weil du im Zweifelsfall Informationen preisgibst, die du gar nicht siehst.
Ja, jetzt ist aber die Frage, was invisible ist, weil du könntest das ja auch in HTML ein- und ausklappen. Dann ist es schon da, aber halt gerade nicht sichtbar. Oder es ist sehr weit unten in dem Feld. Also das ist schon nicht ganz so trivial. Und ich glaube, dass Chrome oder Google sich einfach gedacht hat, bevor wir da irgendwelche Fehler machen, füllen wir einfach ein Feld aus, wenn es da ist. Punkt.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, stimmt. Du kannst es auch auf der Seite sichtbar verstecken. Stimmt.
Ja, dann ist es trotzdem da, aber der User sieht es trotzdem nicht. Ja.
Ja, das aber es ist leider eine sehr komfortable Funktion und ich freue mich immer, wenn ich eine Seite aufmache und es steht schon alles da. Das ist leider
ja, natürlich.
So.
Ja, natürlich. Ich fand es bloß irgendwie dann auch blöd oder unsinnig, dass sie mir einfach mitteilen, was der Fehler war, weil das natürlich auch einem Bot nicht verschwiegen wird dadurch. Also wie auch immer, egal.
Das stimmt. So, du hast hier noch was stehen mit Tankstellen. Du bist ja relativ oft an der Tankstelle mit deinen Autos. Ich weiß ja, der Lambo, der frisst ja 400 Liter auf 100 Kilometer.
Ich hab's befürchtet.
Deswegen kennt sich da besser aus als ich. Was ist das?
Also ich habe was gelesen, dass iranische Hacker an US-Tankstellen Cyberangriffe fahren, eingedrungen sind in die Systeme und Anzeigen manipuliert haben. Das Witzige an der Sache, dachte ich mir, ja klar, die stehen gerade im Krieg, also ist logisch, dass da hybride Kriegsführung betrieben wird und auf beiden Seiten vermutlich auch irgendwelche IT-Cracks versuchen, kritische Systeme vom Netz zu nehmen, zu stören oder sonst irgendwas. Und jetzt steht hier aber, dass die in das Automatic Tank Gauge System ATG eingedrungen sind, das den Treibstoffstand in Lagertanks überwacht von Tankstellen. Also da sieht vereinfacht gesagt der Tankwart, der Tank hat noch 10%, ich muss langsam den Tankwagen bestellen, weil sonst haben wir morgen kein Diesel mehr oder was auch immer. Und diese Hacker, diese iranischen, die müssen schon echt, wow, die müssen es richtig drauf haben. Weil laut Quellen nutzten die Angreifer ungeschützte Systeme aus, die frei im Internet erreichbar waren und teils kein Passwort hatten.
Gar kein Passwort, ja cool. Kann man sich dann Hacker nennen eigentlich? Oder bist du dann einfach Surfer?
Ja, genau das ist es. Ja. Also da muss ich schon wieder sagen, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass sowas wirklich noch als Hackerangriff zählt. Wie auch immer. Also, aber es wurden auch nur Anzeigen manipuliert und die tatsächlichen Kraftstoffmengen wurden nicht verändert, steht in einem Artikel. Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen sollte, remote. Also wie soll man eine Tankmenge wirklich physikalisch ändern, außer du schaffst es irgendwo ein Ventil zu öffnen. Das war aber hier offensichtlich nicht der Fall. Also ich wollte mal wieder sagen, manchmal steht was in der Presse und dann ist es manchmal sinnvoll, man liest wirklich bis zum Schluss, um sich dann eine eigene Meinung zu bilden und nicht nur bei der Überschrift hängen bleiben. Cyberangriffe, iranische Hacker in US-Tankstellen.
Spielen wir es trotzdem mal durch, weil eine Tankstelle ist ja auch kritische Infrastruktur irgendwo. Wenn du jetzt weißt, in welchen Teilen der USA Sprit gerade knapp ist, kann man das natürlich auch wieder nutzen für Desinformationskampagnen, für alles Mögliche. Okay. Also ich finde das nicht so unspannend, das zu wissen. Also
nein, also ich will auch nicht sagen, dass eine Tankstelle jetzt kein Problem darstellt. Natürlich, da hast du völlig recht. Mir ging es nur darum, diese Cyberangriffe, diese Hackerangriffe klangen erstmal in den ersten zwei Absätzen so, als wäre da wirklich einer, weiß Gott wie, durch irgendwelche Schwachstellen, Exploits, Buffer Overflows und sonst irgendwas ins System gekommen und dann hängen die offen im Internet, haben nicht mal ein Passwort. Also ja.
Gut, aber dass hier Anzeigen manipuliert werden, denke ich mir jedes Mal, wenn ich an der Tanke vorbeifahre aktuell. Also, das kann nicht echt sein. Das kann doch nicht.
Ja, wie du weißt, ist mir das wurscht.
Ha, ja, ha, ha. Genau. Du hast es ja, du hast es ja. Ich habe noch ein KI-Thema, weiß ich nicht, aber ich habe gelesen, dass Mythos, also die ja zu gefährliche oder die zu veröffentlicht zu gefährliche Modell von Anthropic Bugs in Apple-Produkten gefunden hat. Also einmal in der Hardware, also in der M5-Schutzfunktion und einmal in der Software.
Habe ich auch gelesen, finde ich. War mir klar, dass du das Thema mitbringst, deswegen habe ich es nicht aufgeschrieben, aber ich habe es natürlich auch gelesen. Ich finde das sehr spannend. Jetzt muss man sagen, dass Apple in den letzten vermutlich Jahren wahrscheinlich auch hunderte Millionen, schätze ich jetzt mal vorsichtig, in so ein Sicherheitssystem gesteckt hat.
Man spricht von 5 Billionen. Also
wie viel?
Also 5 Billionen, also 5 Milliarden Dollar.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Das ist die Schätzung, die reingesteckt haben in den letzten Jahren, ja, genau.
Okay, was sie machen wollen, ist, dass die Hardware, ähnlich wie wir so ein System haben, das uns hindert, geschützte MP3s abzuspielen, sage ich jetzt mal, versucht dieses System den Speicher zu schützen gegen Buffer-Overflows. Also eines der großen Probleme ist, dass es mir gelingt, in ein Feld Nachname, das 20 Zeichen lang sein darf, 80 Zeichen reinzuschreiben, was bedeutet, ich überschreibe im Speicher irgendwelche Adressen, die mir eigentlich gar nicht mit diesem Feld zugewiesen wurden. Und wenn ich da nicht irgendwie dann Müller reinschreibe, sondern möglicherweise lösche Festplatte oder delete Sternpunkt Stern und ich kriege das auch noch irgendwie ausgeführt, dann kann ich ein System manipulieren oder mir Rechte verschaffen, die ich vorher nicht hatte. So funktioniert das sehr, sehr, sehr einfach gesagt. Und diese Apple-Funktion, die sie auch in Chips, also in den M5 integriert haben, die soll sowas vermeiden. Und die haben sie auch als eines der entscheidenden Schritte gegen Buffer-Overflows nicht nur angekündigt, sondern released. Und das muss man auch fairerweise sagen, das ist so. Also dieses Ding, wenn es funktioniert, ist phänomenal und wird viele, viele Bugs oder Möglichkeiten, wie man heute Bugs findet, gar nicht mehr ermöglichen.
Aber jetzt hast du natürlich trotzdem, du hast Apple mit einer unfassbaren Mannschaft an Experten, die jahrelang an so einer Technologie forschen und das dann zur Marktreife bringen. Auf der anderen Seite hast du ein KI-Modell, das es in ein paar Wochen schafft, das zu umgehen. Und für natürlich einen Bruchteil des Preises letzten Endes da die Schwachstellen findest. Also Apple investiert da sehr viel Geld und nachher ist es trotzdem nicht sicher. Jetzt die Frage, werden die es in Zukunft auch tun? Wird Apple nochmal 5 Milliarden in die Hand nehmen, um die nächste Schutzstufe zu bauen oder sagen sich, boah, ist eh verloren?
Die Frage wird ja sein, wenn klar wird, wie die zwei, die das ausgehebelt haben, es tatsächlich geschafft haben. Also ist es ein Designfehler, den man nicht beheben kann, oder ist es patchbar, oder macht man einfach mit der nächsten Hardware-Version einen anderen Schalter rein und dann geht's wieder? Das ist ja eine Frage, die ist, zumindest habe ich nichts anderes gefunden, momentan noch ungeklärt. Also da werden wir noch mal drüber sprechen müssen an der einen oder anderen Stelle.
Absolut. Also wir bleiben dran, was da noch passiert auf diese Art von Schwachstellen. Also wenn wir Schwachstellen auf Hardware haben, dann ist natürlich immer nochmal eine andere Nummer, weil das Patchen im Prinzip fast unmöglich ist. Das heißt, neu kaufen.
Aber jetzt gibt's dazu noch eine andere spannende Sache. Die zwei Jungs, die das gefunden haben, haben sich gedacht, Mensch, wenn wir das in dieses typische Apple-Fehler-Bug-Programm einreichen, gehen wir da nicht unter. Und deswegen haben die Folgendes gemacht. Die haben das Ding ausgedruckt und sind damit nach Cupertino gefahren und haben es persönlich abgegeben und durften dann auch mal in dieses spacige Apple-Office und sich da mal ein bisschen umschauen.
Finde ich cool. Glaubst du nicht, dass da jeden Tag 100 Leute kommen und irgendeinen Schrott abgeben? Also ernsthaft,
ich glaube, wenn die kommen und sagen, wir haben eure neueste Kernel Memory Protection auf dem M5 gecrackt, hier steht's, dann kann ich mir schon vorstellen, dass einer im Empfang sagt, ich frag doch mal kurz besser nach. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Person, die er angerufen hat, am Anfang auch gedacht hat, na.
Ja, schon wieder so.
Da will einer bei uns in der Kantine mal ein Mittagessen bekommen. Wahrscheinlich ist er oder sie netterweise dann doch runtergegangen, um denen die Hand zu schütteln und ist dann vielleicht doch anders wieder hochgelaufen. Wie auch immer.
Also ich war ja oft auf Messen unterwegs für einen Hersteller von Antivirensoftware vor vielen Jahren. Und es verging keine Messe, wo nicht mindestens einer kam und mir eine CD in die Hand gedrückt hat und sagt, ich habe hier Viren geschrieben, die erkennt ihr nicht. Ja. Ich denke, also es war jedes Mal interessant, aber ich sag mal so, wenn du die normalen Prozesse nicht einhältst, um sowas zu übermitteln, dann ja, weiß ich nicht, ob das immer zielführend ist.
Ja. Wie auch immer. Abwarten. Aber ich fand die Geschichte ganz nett, dass die gedacht haben, wir machen dann einen Ausflug. Dein Männerausflug. Wir müssen unseren Männerausflug auch mal wieder planen für dieses Jahr. Wir haben immer noch nichts. Also wenn's, weiß nicht, vielleicht auch mal von den Hörern und Hörern, wir gehen gern auf ein Konzert, am liebsten irgendwann in München. Muss cool sein. Vielleicht gibt's noch. Ich habe immer wieder mal, schaue ich bei Eventim und Co. rein, aber so richtig uns beide angemacht hat dieses Jahr nicht so richtig, ne?
Nee, und wenn was Interessantes war, dann waren wir auch deutlich zu lahm, weil wir haben von dem Ärztevorverkauf irgendwie eine Viertelstunde zu spät erfahren und da war schon alles weg. Ich glaube, die waren nach 3 Sekunden weg und wir haben so eine Stunde später so, ach, war das heute? Ja, gut, okay.
Also, ja, stimmt. Da wären wir hingegangen. Das wäre, ja, wie auch immer. Mal gucken.
Wir sind schlecht.
Ja, mein Gott, gibt Schlimmeres. Du, pass auf, ich habe gesagt, ich habe noch 3 kurze Sachen, die erzähle ich dir jetzt. Und zwar gibt es Klack. Klack kostet $5 und ist ein klitzekleines Tool, das auf deinem MacBook, wenn du es installiert hast, Klackgeräusche macht, wenn du tippst.
Nein, Tobi, also, ich sag dir, das ist die App für mich. Ich liebe das. Die kaufe ich mir sofort. Kein
Aber Scherz. Weißt du, was das Beste ist? Du kannst vorher aussuchen, wie dein Klack klingen soll. Wie eine Cherry-Tastatur.
Ein Traum.
Ist das nicht witzig?
Tobi, ich liebe das Klacken von der Tastatur. Eine Tastatur kann nicht laut genug sein. Ich habe einen absoluten Tastaturexperten gebeten, Dominik Hammes, by the way, mir eine Tastatur zu bauen, die extrem laut ist. Und er hat mir alle Teile genau designt. Meine Tastatur ist schon relativ laut, aber es geht noch mehr. Da geht noch mehr.
Es ist ja witzig. Ja, pass auf, dann kannst du genauso wie unsere Hörerinnen und Hörer in den Shownotes nachgucken, wo du Klack runterladen kannst oder was du da alles auswählen kannst, bevor du es im App Store kaufst für 5. Also du kannst zum Beispiel hier eine Cherry-Taste, ich weiß gar nicht, ob du das hörst, ich spiel's mal ab, sonst schneiden wir es rein. So klackt deine Tastatur, wenn du das installiert hast. Dann kannst du die Keyboards von Everglide nehmen, das Crystal Purple ist wohl eins.
Ich liebe es. Soll ich dir was sagen? Ich habe schon mal so eine App probiert, aber die hatte ein kleines Delay beim Ausspielen des Tons. Und dann hat es keinen Spaß gemacht, dann hat es genervt. Weißt du, wenn du auch nur ein paar Millisekunden Delay hast, dann ist es doof, ist es wirklich doof. Aber jetzt erzähle ich dir was, was aus meinem Alltag. Wenn wir fertig sind mit dem Podcast, dann ab und zu schneide ich die Folge oder schreibe noch was zusammen, was ich noch nicht vergessen will. Dann habe ich das Mikrofon noch an, habe die Kopfhörer noch auf und tippe dann. Und dann kommt der Ton der Tastatur nochmal verstärkt über meine Kopfhörer. Und ich liebe das. Ich liebe es.
Dann bin ich aber gespannt, wenn du Klack ausprobierst. Wie gesagt, den Fünfer wirst du schaffen, sonst sagst du mir Bescheid. Ich habe bestimmt beim Tanken noch ein bisschen Restgeld übrig. Dann spendiere ich dir die.
Da fällt dir mehr aus der Hose, wenn du den Bus hinterherläufst, Tobi. Weiß ich schon.
Klar. Aber sag doch dann beim nächsten Mal einfach Bescheid, ob die diesen Delay auch hat oder ob die ja zufriedenstellend ist. Denn sie wird wirklich gelobt dafür, dass sie mit wirklich viel Liebe programmiert wurde und auch viele, viele nette Möglichkeiten bietet. Schau es dir doch mal an.
Ich lese jetzt schon. Ich bin kurz davor, den Podcast abzubrechen, damit ich gleich die App installieren kann. Aber gut, wir machen
dann erzähle ich unseren Hörerinnen und Hörern in der Zwischenzeit etwas, was mir wichtig war. Ich weiß dir nicht, weil wir wollten vor 2 Folgen, glaube ich, drüber reden, haben es aber kurzfristig gestrichen, weil wir gemerkt haben, hoppala, da tut sich noch was. Ich habe mich nämlich erstmal gefreut, dass Notepad++, der Editor schlechthin, endlich nativ für den Mac verfügbar ist. Hab's mir auch runtergeladen und hab dir das auch breit erzählt und mich gefreut. Ein paar Bugs sind und waren noch drin. Aber Notepad++ endlich für den Mac nativ, alles bestens. So, und dann gab's Streit zwischen den, ich muss bewusst sagen, den Entwicklern, weil Notepad++ einen anderen Entwicklern hat, als, wie soll ich sagen, das Notepad++ für den Mac. Also Don Ho ist der Entwickler von Notepad++ seit Jahrzehnten für Windows und auch ein paar andere Versionen. Aber für den Mac gab es das noch nie. Und dann kam Andrei Letov und hat das einfach nachgebaut. So, und dann haben die zwei aber gemerkt, wir kommen nicht so miteinander aus, wenn Don Ho hat Markenrechte. Und der Andrei Letov hat halt nicht nachgefragt, sondern hat einfach veröffentlicht. Wahrscheinlich war er ganz stolz und hat nichts davon gewusst.
Geht ja auch nicht. Also das ist ja auch schon ein bisschen
absurd. Naja. Ja, eigentlich ist es im Nachhinein wirklich absurd. Kurz und gut, es gibt jetzt eine Version von NextPad++ für den Mac. Die schaut so aus wie Notepad++ für den Mac, ist aber mit einem anderen Namen, einem anderen Logo versehen. Und damit scheinen die zwei wohl so auseinandergegangen zu sein, dass es für alle okay ist. Nichtsdestotrotz, wer Notepad++ auf dem Mac vermisst, ist bei NextPad++ recht gut aufgehoben.
Wunderbar, wunderbar. Du, man liest doch immer wieder so News, dass du, keine Ahnung, hast ein KI-Limit eingestellt, was du an Kosten verursachen willst und die Firmen reißen das Limit und es ist dann teurer. Ja. Und ist mir auch passiert. Ist mir gestern passiert. Ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt, dass ich so ein kleines Tool gebaut habe, das auf meinem Fernseher generierte Fotos von unseren Gästen anzeigt. Mhm. Ja, dafür musste ich die Gemini API kaufen und habe dafür ein Limit gesetzt. Ich meinte, hier mehr als 5 € ist mir der Quatsch nicht wert. Mhm. Gestern ging es nicht mehr. Also hat einfach keine Fotos mehr generiert. Und dann habe ich mal ein bisschen debuggt und kam dann raus, ja, meine 5 € sind leer. Es hat mich 7 € Kosten verursacht.
Aber okay, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, dass er dir das nicht sagt, weil der kann doch nur das Interesse daran haben, dass du schnell einfach noch einen 5er nachwirfst, ja. Dass der dir da keine Fehlermeldung bringt und du das selber rausfinden musst?
Nee, gut, kann sein, dass die Fehlermeldung irgendwo kommt und in meinem Skript nicht angezeigt wird. Das möchte ich nicht ausschließen, okay. Dass die API das rausspuckt. Aber ich möchte echt darauf hinaus, dass ich 5 € ausgegeben habe, aber für 7 € Bilder generiert habe. Das finde ich schon absurd. Also, dass du quasi das Limit überschießen kannst. Und das passiert vielen, weil diese Abfrage des Limits nicht in Echtzeit funktioniert. Also ich weiß nicht, in welchem Zeitraum das funktioniert, aber du fragst die API, das kostet dich wieder ein paar Cent, und irgendwann sagt der, ach, du hast jetzt viel mehr gefragt, als du eigentlich dürftest, ja, hier ist die Rechnung über 7 €, obwohl ich 5 eingestellt habe. Und das finde ich, also ich sag mal so, die 2 € tun mir nicht weh, aber mich nervt das trotzdem, weil ich diesen Tools weniger vertraue, wenn die so funktionieren.
Also lass uns da mal drüber reden, weil das finde ich tatsächlich sehr spannend. Der nimmt dir dann schon die 7 ab, oder sagt er, wenn du jetzt noch einen 5er nachschmeißt, du hast dann nur noch 3 tatsächlich übrig, weil du 2 schon vorher verbraucht hast? Oder kannst du auch sagen, ich lasse es bleiben und dann kommt aber kein Gerichtsvollzieher und zieht die 2 € bei dir ein, oder doch?
Doch, also du zahlst dir nicht vorab, das ist kein Prepaid, sondern du sagst, das ist mein monatliches Limit und das wird dann quasi mit der Monatsrechnung mit abgebucht. In dem Fall hätten die jetzt 7 € abgebucht. Ich habe jetzt nochmal 5 € reingeschmissen, habe also jetzt, wie du gesagt hast, 3 € noch übrig. Das ist genauso.
Ist ja spannend, aber das musste eigentlich in den AGBs dann zumindest stehen, dass es da einen Schwellwert gibt von, ich sag jetzt mal, einen 10er, den sie nicht genau abrechnen können oder sonst irgendwas. Da müssen wir mal die 478 Seiten in 8-Punkt-Schrift durchlesen.
Das steht auch irgendwo, ich habe das auch gelesen, aber wenn du es jetzt mal hochskalierst, also in meinem Fall ist es ja mit 5 € und 7 €, sage ich mal, wenig, spielt keine Rolle. Wenn du aber jetzt eine große Anwendung hast und produzierst da tausende Euro an Tokenkosten für die API und der rechnet erst, keine Ahnung, oder läuft noch 2 Stunden weiter, obwohl dein Limit erreicht ist, dann sind das natürlich massive Kosten, die gegebenenfalls kommen. Also
das. Aber jetzt mal anders gefragt. Also dann war dieses Tool ja offensichtlich groß in Benutzung, weil ihr anscheinend sehr viel Besuch bekommt oder weil einfach die Kids das total cool finden und da 5-mal draufgedrückt haben und gesagt, nochmal. Genau, vermutlich. Sowohl als auch. Aber hast du vorher gewusst, was dich einmal Besuch typischerweise kostet?
Ja. Ich habe ihn gefragt, was kostet das? Dann sagt er dir auch ungefähr, was es kostet, ja.
Okay, das heißt, du konntest hochrechnen, keine Ahnung, ab Besuch 21 im Monat wird's nicht mehr reichen. Also grob, ich jetzt mal.
Ja, genau, nur grob, weil du kannst nicht, es hängt natürlich auch davon ab, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Foto von 5 Personen generierst, dann musst du ja 5 Fotos von den Personen haben, kostet natürlich wieder mehr, als wenn du nur eine Person hast, und also das im Upload und so weiter. Also es ist nicht so einfach zu rechnen, was jetzt genau ein Bild kostet, aber du kannst es ungefähr überschlagen, wie lange das Ding hält. Und dass die 5 € aufgebraucht werden, relativ schnell, habe ich mir schon gedacht. Also deswegen war auch das Erste, wo ich geguckt habe, als er kein Bild mehr ausgespuckt hat, ja, das ist wahrscheinlich jetzt, sind die 5 € leer. Ja, also ich musste jetzt nicht lange suchen. Aber trotzdem, es ist eine Blackbox.
Ist es dir wert? Also, oder finden die Kids das so geil, was du da gebaut hast, dass du sagst, Mensch, dann lege ich da gerne auch noch einen 10er rein?
Also ich sag mal so, das Erste, wenn einer die Tür reinkommt, ist, schau mal auf den Fernseher. Also das ist momentan, klar, das ist jetzt neu und ein Quatsch, ja, das wird in 2 Wochen interessiert das hier auch kein Schwein mehr, dann haben es alle gesehen, aber aktuell ist es the hot shit.
Aber dann erklär mir mal ganz kurz, wie das geht. Also Kinder kriegen Besuch, da steht also jetzt irgendwie so ein Fremder aus der Klasse vor der Tür, wer macht das Foto und wie schickst du das hoch, wie läuft das?
ja, ich mache das Foto, ich lege dann quasi einen Gast an und sage, hier ist ein Foto und generiere mir den Gast als Superheld. Ja.
Okay, das heißt, du gehst hin beim Schuhe ausziehen und sagst, hier, lächel mal in die Kamera.
Genau, genau.
Okay, cool. Also. Und dann, bis der seine Schuhe ausgezogen hat und ins Wohnzimmer gerannt ist, hängt er da als Superheld.
Genau, dauert ungefähr eine Minute, dann hängt er da als Superheld. Ja.
Phänomenal. Ich möchte auch mal deine Kinder besuchen kommen.
Ich hab einen Bezahl-Account, also diese Daten sollten nicht für irgendwelche KI-Trainings verwendet werden, ist auch wichtig. Das heißt also, da ist guter auch Punkt. alles sauber in meinen Augen. Ja.
Sehr schön, sehr schön.
Also so ein Quatsch baue ich gerne.
Ja, verstehe ich. Ich finde das auch cool und du hast wahrscheinlich auch recht. In 2 Wochen haben es alle gesehen und dann ist durch. Aber hey, nettes Projekt gebaut. Kinder hatten Freude. Der Preis war, sage ich mal, auch okay, sage ich jetzt mal, für das, was man hatte. Und alle glücklich. Ich finde das cool. Und wenn du die Fotos sogar noch aufhebst, kannst du die, keine Ahnung, in einem Jahr nochmal als Erinnerung an die Eltern mailen oder so. Die freuen sich doch auch.
Die Fotos gehen ja nicht weg. Wenn du die einmal hast, dann hast du die.
Ja, phänomenal. Ich habe, und das ist mein letztes Thema für heute, im Januar, ich habe extra nochmal nachschauen müssen, und ich meine, wir haben dann wahrscheinlich auch im Januar zumindest kurz drüber geredet, da war eine App im App Store ziemlich weit oben, die heißt Demumu. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, es gibt im chinesischen Original, hieß sie, wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, Xileme, und steht für Are you dead? Also bist du tot? Das ist eine total simple App, bei der Seniorinnen und Senioren ein paar Notfallkontakte hinterlegen und einmal am Tag poppt diese App auf. Da ist ein großer grüner Knopf und den musst du einfach nur drücken und fertig. Und wenn du das über 2 Tage verpasst, dann sagt die App, jetzt informiere ich mal die Notfallkontakte. Also da geht es darum, dass du nicht verwesend in der Wohnung liegst oder, ich sag mal, im Bestfall mit gebrochener Hüfte im Flur liegst und nicht um Hilfe rufen kannst oder dich hört keiner. Und wenn du dann noch länger liegst, dann verwehst du dann doch irgendwann. Das will man damit vermeiden. Und eine solche App hat eine Dame in den USA gehabt. Da gibt es so ein Programm, dass man nicht über eine App, aber da wird man, glaube ich, angerufen. Und muss dann einmal rangehen und sagen, hallo, mir geht's gut oder sonst irgendwas. Und wenn du das einen Tag oder 2 nicht machst, dann kommt 911. Also dann kommt irgendeiner von der Polizei, Rettungsdienst oder was auch immer, oder Nachbarn werden informiert, wie auch immer. Und eine Dame, 91 Jahre, hat nicht reagiert. Und dann ist die Polizei tatsächlich hin, hat geklingelt, niemand hat aufgemacht. Sie haben die Tür aufgebrochen, sind reingegangen und zum Glück ging es der Oma gut.
Ja, das ist doch ein super Einsatzzweck für die App. Hat funktioniert. Toll.
Die konnte aber die App nicht bedienen, weil sie am Gamen war. Die war am Zocken. Die hat das nichts hat mitbekommen. Die war daran, ihren Highscore in irgendeinem Game. Leider ist mir nicht klar, welches Game das war. Das stand zumindest hier nicht drin. Aber die war am Zocken und wollte nicht gestört werden.
Das ist witzig.
Deswegen
das
dachte witzig. Ich, das ist eine Geschichte, die dem Rüdiger gefällt.
Auch eine coole Idee eigentlich. Ich weiß, es gibt ja diese Notfallknöpfe, die man Senioren umhängt, dass sie drücken können und dann kommt sofort einer. Aber diese Todmann-Schalter, gibt's sowas? Also du musst es doch wissen. Hast du sowas?
Hast du sowas?
Beispielsweise, du machst so einen roten Knopf, so einen ganz fetten, ja, so einen Buzzer. Den stellst du irgendwo hin und sagst dir hier, Oma, jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, haust da drauf.
Reicht. Per Bluetooth oder sonst irgendwas, connected zu irgendwas, machst ein Recipe irgendwo in die Wohnung.
Genau.
Ja, mit Sicherheit ist das eine
Produktidee.
Ja, aber das gibt es ja jetzt schon,
wie gesagt, raus, wie du richtig sagst. Mach mal Millionen mit.
Nee, wir werden dann nicht Millionär mit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das gibt's ja, wie du selber sagtest, zum Umhängen von der Diakonie oder sonst irgendwas schon fertig. Oder
nee, aber warum das ist ja umgekehrt. Ist ja umgekehrt. Denn zum Umhängen ist ja ein Notfallknopf, den du drückst, wenn du Notfall hast. Das ist mein Knopf, ist ja, den du drückst, wenn alles okay ist.
Und dann nach 2 Tagen nicht. Ja.
Ja. Ja, oder du sagst hier, Oma, wenn du aufstehst, haust du einmal drauf. Wenn du ins Bett gehst, haust du einmal drauf. Dann wissen wir alles gut.
Ja, lass uns mal überlegen, ob das wirklich eine Geschäftsidee ist. Aber ich bin sicher, dass das ganz easy mit Claude auf dem Raspi innerhalb von sieben Minuten fertig programmiert ist.
Hier ist er, der Raspi läuft schon. Ich hab schon das Klack gekauft und das Projekt läuft auch schon, währenddem du hier so viel redest im Podcast. Also ich habe jetzt einige Sachen zu tun, Tobi. Ich habe wieder viele Ideen, deswegen, wir müssen den Podcast jetzt beenden. Wir sind heute relativ kurz mit 55 Minuten, ey. Wahnsinn. Aber bei so vielen Ideen, sorry, aber da kann ich mich nicht konzentrieren auf den Podcast.
Alles klar. Habe ich verstanden. In diesem Sinne, danke, Rüdiger.
Danke, Tobi.